Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer hatte ihn zum Essen eingeladen, und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was für eine Frau die ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihn Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
In diesem Text malt Lukas uns ein bewegendes Bild. Jesus war inzwischen ziemlich bekannt geworden. Und wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, bekommt man Einladungen, auch von Leuten, die einen nicht unbedingt so sehr mögen. Die wollen sehen, was für einer das ist. Die wollen vielleicht auch Anlass finden, den anzuklagen. Aber die wollen den näher betrachten. In Lukas 6, Vers 11 sagt uns Lukas, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten berieten sich untereinander, was sie gegen Jesus unternehmen können. Nun, wir wissen natürlich nicht, ob Jesu Gastgeber Simon an diesem Tag zu diesem Kreis gehört hat, die sich da beraten haben. Aber wir erfahren ziemlich deutlich in diesem Text, dass dieser Simon seinem Gast Jesus keine besondere Ehre erwiesen hat. Und dann geschieht das Undenkbare. In der Kultur war es üblich, wenn ein bekannter Lehrer bei jemandem zu Gast war, dass andere Leute auch mit dazukommen durften. Sie durften sich so am Rand sammeln und sie durften zuhören, was die Leute miteinander gesprochen haben, besonders um zu hören, was dieser bekannte Lehrer dann sagen würde in dem Fall. Also diese Leute durften dazukommen, sie durften sich aber nicht in dem einmischen, was da geschehen ist. Aber hier kommt dann eine Frau, die genau das tut. Genau das, was sie eigentlich nicht tun durfte. Und was für eine Frau. Sie wird uns in dem Text gleich als eine Sünderin vorgestellt. Dafür brauchen wir noch nicht mal auf das Urteil des Pharisäers zu warten. Der Text will wahrscheinlich andeuten, dass sie eine Prostituierte war. Es ist auch interessant, manche spekulieren, und ich muss betonen, das ist nur eine Spekulation, ich finde es nur ein interessanter Gedanke, manche spekulieren, dass das vielleicht die Maria Magdalena gewesen sein kann. Das hängt auch damit zusammen, dass unmittelbar nach diesem Ereignis uns zum Beginn von Lukas 8 erzählt wird, dass verschiedene Frauen mit Jesus umhergezogen sind. Und die erste von diesen Frauen, die benannt wird, ist die Maria Magdalena, bei wem Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Also, wir wissen natürlich nicht, wer diese Frau war, aber das ist ein interessanter Gedanke. Aber in den Versen 37 und 38 hören wir, was sie getan hat. Sie war von Jesus so überwältigt, dass sie scheinbar nicht aufhören konnte zu weinen. Ihre Emotionen waren so tief betroffen, dass die Tränen einfach geflossen sind und ihre Tränen sind dann auf Jesu Füße gefallen. Und dann hat sie noch etwas, was sozial völlig unakzeptabel war, getan. Sie hat ihre Haare runtergelassen und sie benutzt, um seine Füße abzutrocknen. In der Kultur galt das als völlig unanständig, wenn eine Frau ihre Haare runter in der Öffentlichkeit runtergelassen hat. Sie küsste Jesu Füße und dann hat sie seine Füße mit einem wohlriechenden Öl gesalbt. Bist du schon mal so dankbar gewesen, dass dir nichts mehr peinlich war, um deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen? Ich habe von einem gelesen, der gesagt hat, dass er in einer Situation, wo er sich so sehr gefreut hat, hat er seinen Hut genommen und es in die Luft geworfen. Später war es ihm peinlich, weil er merkte, dass das so klischeehaft war. Aber die Freude hat ihn überwältigt in dem Moment und das musste einfach zum Ausdruck gebracht werden. Und bei dieser Frau sehen wir, dass eine tiefe Dankbarkeit da ist, die alle sonstige Hemmungen überwunden hat. Sie musste ihre Dankbarkeit Jesus zeigen. Und es war ihr egal, was die anderen Leute gesagt haben, weil sie wirklich so dankbar war. Nun, Simon, der Pharisäer, der Gastgeber, scheint diese tiefe Dankbarkeit nicht so sehr geschätzt zu haben. Und wir lesen in Vers 39, dass er sagt, also das heißt, als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Ich habe den Eindruck, dass Lukas so ein bisschen sein Vergnügen daran hat, zu zeigen, nicht nur war Jesus ein Prophet, er war mehr als ein Prophet. Nicht nur hat Jesus gewusst, was für eine Frau das ist, die ihn berührt. Er hat auch gewusst, was sein Gastgeber sich dabei gedacht hat. Jesus erzählt dann ein kurzes Gleichnis. Ein Geldverleiher hat zwei Schuldner, die ihre Schulden nicht bezahlen können. Und dieses Bild wird für die Leute, die drumherum saßen, sowohl die geladenen Gäste wie auch die anderen, die gekommen waren, um diesen Lehrer zu hören, wird für sie bestimmt ein ziemlich alltägliches Bild gewesen sein. Es waren viele Menschen, die große Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen, die sich Geld leihen mussten, um überhaupt weiterzukommen. Und für viele hat das bedeutet, dass sie an eine Spirale gekommen sind, wo sie immer tiefer in Schulden gekommen sind, immer unfreier geworden sind dadurch. Vielleicht weißt du es auch, wie es ist, Schulden zu haben, die einem große Schwierigkeiten machen. Als wir zuletzt in den USA gewohnt haben, hatten wir ein Haus und ich meine, es ist nicht so, dass wir die Schuldenlast nicht tragen konnten, aber wir hatten eine Hypothek, um dieses Haus kaufen zu können. Und nach ein paar Jahren habe ich einen Brief von der Bank bekommen und mir sind bald die Augen aus dem Kopf gefallen. Da stand drin, Schulden getilgt, alles abgezahlt. Ich dachte, was? Wie kommt das denn? Ich meine, es waren ja zigtausend Euro, Euro wären es auch gewesen, aber in dem Fall Dollar, zigtausend Dollar, die wir für das Haus noch geschuldet hatten. Und jetzt auf einmal bekomme ich einen Brief von der Bank, dass das erledigt ist. Ich habe überlegt, jetzt vielleicht irgendeinen großzügigen Spender, der uns ein Haus geschenkt hat, habe bei der Bank angerufen und leider festgestellt, dass es ein Irrtum war und dass die Schulden eben nicht alles auf einmal weg waren. Die waren dann erst weg, als wir das Haus verkauft haben. Aber diese Verwunderung, dieses Gefühl, und wenn es tatsächlich so einen großzügigen Spender gegeben hätte, kannst du dir denken, wie dankbar ich da gewesen wäre. Nun, 50 Denar, die waren keine Kleinigkeit für einen normalen Arbeiter, wären das fast 2 Monate Einkommen. Aber 500 Denar, das ist über 1,5 Jahre an Einkommen. Und wenn beiden ihre Schuld vergeben bekommen, erlassen bekommen, kann es mir durchaus denken, dass der 50 Denar erlassen bekommen hat, einen großen Seufzer der Erleichterung von sich gibt. Das ist schon mal was. Aber der 500 Denar über 1,5 Jahre Gehälter erlassen, also an Schulden erlassen bekommt, der muss vor Ekstase geschrien haben, der muss rumgetanzt haben, fremde Leute auf der Straße um den Hals gefallen, weil so eine tiefe Dankbarkeit und so eine große Freude daraus entstehen würde, so eine große Last einfach erlassen zu bekommen, zu hören, es ist erledigt. Du brauchst dir darüber keine Sorgen mehr zu machen. Der Simon, der Pharisäer, scheint zu sehen, worauf Jesus hinaus will mit seiner Frage. Und er hält sich bei Jesu Frage ein bisschen bedeckt. Er sagt, ich nehme an. Also das ist tatsächlich das, was er gesagt hat. Also ich nehme an, ich gehe davon aus. Vielleicht würde er damit sagen, bin selber nie in so einer Lage gewesen. Ich würde nicht wissen, wie es ist, so eine Schuld zu haben und schon gar nicht so eine Schuld erlassen zu bekommen. Ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Du nimmst es an, bist dir nicht ganz sicher. Also Jesus bestätigt ihn. Ja, du hast recht geurteilt, falls es für den Simon selber nicht so ganz klar war. Der Vers 44 von unserem Text, finde ich, ist ganz wesentlich an diesem Punkt. Da wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ehrlich gesagt, ich halte es für fraglich, dass Simon die Frau wirklich gesehen hat. Er sah ein Problem, er sah eine Sünderin, er sah jemanden, der sich nicht an die sozialen Regeln gehalten hat. Und außerdem bekommt man den Eindruck, er sah einen Rabbi, dessen Verhalten peinlich war. Aber ich denke, die Frau, die Person, der Mensch hat er nicht wirklich gesehen. Und ich denke, es gilt für uns zu überlegen, welche Personen sind wir in Gefahr zu übersehen? Welche Menschen nehmen wir vielleicht nicht mal mehr wirklich als Menschen wahr? Ah, das ist der mir ständig auf die Nerven geht. Und das ist der mich arbeiten lassen will, aber für sich selber die Lorbeeren einstreichen will. Auch das ist die selber so viele Fehler macht, aber wenn man selbst einmal etwas falsch macht, dann schreit sie nur rum und meckert. Wir müssen es lernen, immer wieder neu, die Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Jesus weist darauf hin, dass als er in Simons Haus gekommen ist, dass Simon ihm keinen Kuss zur Begrüßung gegeben hat, hat ihm kein Wasser gegeben, um seine Füße zu waschen. Und er hat seinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Nun, von dem, was ich ermitteln konnte in meiner Vorbereitung auf diese Predigt, diese Dinge, das war keine Beleidigung, dass Simon die nicht getan hat. Das war keine Verachtung in dem Sinn, dass er die nicht gemacht hat. Aber hätte er sie gemacht, hätte das eine besondere Ehre seinem Gast gezeigt. Und diese Frau hat das alles getan und in einer Form, die noch sehr von Demut gezeugt hat. Und Jesus vergewissert sie, dass ihre Sünden vergeben sind. Nun, an dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist nicht, weil sie diese Dinge gemacht hat, dass ihr die Sünden vergeben wurde. Es ist nicht so, dass wir mehr sündigen sollen, auf dass wir Jesus irgendwie dadurch mehr lieben würden. Auch in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, hat er deutlich gemacht, die Personen, die das Geld vergeben bekommen haben, sie waren dankbar, sie haben geliebt, weil ihnen der Schuld erlassen wurde. Also Jesus stellt hier fest, was schon gewesen ist und sagt es dem Simon, dass das schon gewesen ist und deswegen reagiert sie mit so großer Dankbarkeit und Liebe, weil sie weiß, dass sie Vergebung braucht, was der Simon für sich scheinbar ablehnt. Und Jesus spricht zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Reaktion der Leute ist auch etwas Bedeutendes. Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Ich finde es faszinierend, wenn ich in das Lukas-Evangelium schaue, diese Frage, wer ist das? Wer ist dieser Jesus? Geht er eigentlich ziemlich intensiv nach. Vor einigen Wochen habe ich über den 12-jährigen Jesus im Tempel gepredigt und habe darauf hingewiesen, dass Jesus schon in dem zarten Alter gewusst hat, wer er ist. Seine Eltern, also seine Mutter und Stiefvater, wenn man so will, Josef, die haben gestaunt, als sie ihn gefragt haben, hey, wie konntest du uns das antun? Und er fragt, warum habt ihr gesucht? Ihr hättet doch wissen können, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er wusste schon, wer er ist. Und auch in einem Ereignis, ich meine, das kommt ja mehrfach, ich nenne nur ein paar Beispiele hier. Zum Beginn von demselben Kapitel, also Lukas Kapitel 7, finden wir, dass Jesus einen jungen Mann von den Toten wieder zum Leben erweckt hat. Und da staunt das ganze Volk und sagt, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk heimgesucht. Sie haben erkannt, oh, das ist nicht irgendwelche durchschnittliche Lehrer hier. Das ist ein großer Prophet. Und sie sagen, Gott hat sein Volk heimgesucht. Die sagen, Gott ist wieder zu uns gekommen. Ein ganz großes Thema für das Volk Israel. Ich denke, ein ganz großes Thema für uns. Wo ist Gott? Er ist zu uns gekommen, in Jesus. Johannes der Täufer hatte dann auch gefragt, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hatte einen Hinweis auf das gegeben, was er tat, und verschiedene Stellen aus dem Propheten Jesaja zitiert. Und diese Antwort würde es für Johannes deutlich machen, dass er, Jesus, wirklich der verheißene Retter ist, dass er der ist, der kommen sollte. Und es nein, er braucht nicht noch auf einen anderen zu warten. Und später dann stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, was sagt ihr, wer ich bin? Ich denke, diese Frage stellt er auch heute an uns. Jesu war ein unbequemer Mahner, aber hat allen auch die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters gezeigt. Er hat mehrfach den Finger in die Wunde gelegt, zu zeigen, wo Menschen Veränderung brauchen, aber auch gezeigt, dass Änderung möglich ist, dass die Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und Annahme des Vaters für sie da ist, dass sie es nicht alleine machen müssen und dann vielleicht können sie zu Gott kommen, sondern dass Gott, der Vater, uns einlädt, zu ihm zu kommen und uns von ihm erneuern zu lassen. Er hat zur Umkehr aufgerufen und hat seine Nachfolger aufgefordert, die Botschaft des Lebens weiterzugeben. Willst du Vergebung deiner Schuld? Das ist in Jesus zu finden. Willst du einen Neubeginn? Das ist Jesus Spezialität. Und wir können, genau wie diese Frau, die von vornherein als Sünderin bezeichnet wird, wir können zu ihm kommen. Wir können uns von ihm erneuern lassen. Und dann wird eine Dankbarkeit, eine Freude unserer Herzen erfüllen, was uns ermöglicht, einen neuen Weg im Leben zu gehen. Menschen zu sehen, nicht nur Probleme. Menschen zu begegnen und nicht nur Streit zu suchen, sondern so zu leben, wie unser Gott es von der Schöpfung her für uns gewollt hat. Amen. Ich möchte zum Abschluss um Gottes Segen bitten. Allmächtiger Gott und Herr, wir danken dir, ja, dass du zu uns gekommen bist und dass du immer wieder neu zu uns kommst und uns begegnen willst. Und so, Herr, bitte ich dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, dass wir deine Nähe verspüren, dass wir deine Gegenwart wahrnehmen. Herr, dass wir dadurch ermutigt werden, einen neuen Weg mit dir zu gehen. Ja, Herr, dass wir auch dadurch unsere Schuld bewusst werden und dass wir auch die Gelegenheit haben, diese Schuld bei dir abzulegen, Vergebung zu finden. Ich danke dir so sehr dafür, Herr, und bitte, dass du jeden Einzelnen von uns diesen Segen schenkst. So segne du uns auf alle unsere Wege. Segne und bewahre du uns in Alltag. Segne und bewahre du uns in unseren Haushalten. Gebrauche du uns, um deinen heiligen Namen zu verherrlichen. Wir danken dir, Herr. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.